Jens hat es schon angekündigt, wir sind in einer neuen Themenreihe. Und zwar ist diese Themenreihe daraus erwachsen, dass wir gemerkt haben auf dem Bau, dass viele Handwerker von denen, die hier waren, irgendwie immer wieder so gesagt haben, okay, was ist das hier eigentlich, was wir hier bauen? Und wenn Markus ihnen erklärt hat, dass es eine Freikirche ist, dann kamen noch mehr Fragezeichen, als vorher sowieso schon da waren. Und deswegen wollen wir diese Themenreihe machen, in der es um unsere Gemeinde gehen soll. Genauer gesagt um Gottes Gemeinde und wo wir schauen wollen, was bedeutet es, Gemeinde zu sein, und machen wir das so, wie Gott es möchte. Und diese Themenreihe ist ein Stück weit auch als Information gedacht, aber eben auch als Herausforderung für uns persönlich, ob wir das so umsetzen. Und ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund du kommst, ob du mit Christsein irgendwie überhaupt nichts am Hut hast oder ob du irgendwie aus der Landeskirche kommst und ein bestimmtes Bild hast von freien Gemeinden. Und bei mir war das so, ich komme aus dem landeskirchlichen Hintergrund und für mich war Freikirche irgendwie immer was Komisches, weil das waren die Leute, die das alles anders gemacht haben. Und ja, da wurde einfach ein bestimmtes Bild geprägt und da geht jeder mit einer unterschiedlichen Brille an freie Gemeinden ran, wenn er schon mal was davon gehört hat. Wenn ich mal mit Menschen darüber geredet habe, dann, wie lebe ich Christsein und wie ist denn die Gemeinde so, in der du gehst, dann wurde mir auch schon mal der Sektenstempel aufgedrückt. Freikirche gleich Sekte. Und das Problem ist, dass in Deutschland teilweise viele Vorurteile gegenüber allem, was so außerhalb der Landeskirche stattfindet, geprägt sind. Das wird teilweise auch unterstützt durch Dokumentation, die wir in den Medien finden, die manchmal mehr, manchmal weniger professionell sind, manchmal mehr, manchmal weniger einseitig. Und alle diese Dinge prägen unser Bild von Gemeinderichtungen, die anders sind als das, was wir kennen. Und ein Vorurteil oder ein Vorbehalt, der häufig gegen freie Gemeinden irgendwie im Raum steht, ist die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Jesus einen relativ krassen Anspruch an sich stellt, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber das hat auch was damit zu tun, dass uns die persönliche Freiheit relativ wichtig ist und dass in unserer Gemeinde beispielsweise irgendwie immer klar ist, zum Christsein gehört eine hohe Verbindlichkeit. Und das Problem ist, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, was auch völlig erstmal ein Fakt ist, aber diese persönliche Freiheit, die uns so wichtig ist, weswegen wir auch viel über Datenschutz und so weiter reden, dass diese Freiheit auch häufig missbraucht wird. Und das ist leider ein Fakt. Das ist nicht nur in Kreisen, die sich christlich nennen, so, das ist auch in anderen Bereichen der Gesellschaft so. Das hat dann häufig was damit zu tun, dass Wissen oder dass irgendwie emotionale Kontrolle, wie auch immer, ausgenutzt wird, um Druck auszuüben aus Menschen. Dass Gelder, die irgendwie Menschen anvertraut werden, dass sie veruntreut werden. Und das finden wir in vielen, vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und dieser Vorbehalt, dass meine persönliche Freiheit in irgendwie bestimmten Kreisen eingeschränkt wird, das schwebt häufig so in den Köpfen von Menschen, auch über freie Gemeinden. Und schade ist dann eben, dass man irgendwie so christliche Gemeinschaften in eine Schublade steckt, Schublade auf, christliche Gemeinschaft rein, Schublade zu, Sektenstempel drauf, ohne darüber nachzudenken, ist die Lehre Jesu überhaupt da drin, wo Jesus draufsteht. Und deswegen wollen wir uns heute ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Jesus selber sagt interessanterweise zu den Menschen, die ihm nachfolgen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist auch das, was Jesus sich von seiner Gemeinde wünscht. Deswegen müssen wir prüfen, ob das bei uns der Fall ist, damit wir ein Zeugnis, damit wir ein Licht sein können in unserer Umgebung für andere Menschen. Und deswegen ist es auch das, was wir fördern wollen, dass Menschen sich in unserer Gemeinde informieren können über das, was Jesus sagt, über das, wie Jesus ist und sich selber ein Bild davon machen können, wie Gott denkt und eine freie Entscheidung zum Glauben treffen können. Nicht, weil sie von Menschen gezwungen werden, nicht, weil sie durch irgendwelche leere Versprechen über bequemeres Leben überzeugt werden, sondern weil sie Jesus kennenlernen, weil sie Freiheit erleben in Jesus und weil sie ihm folgen wollen. Und deswegen habe ich euch heute drei Punkte mitgebracht, die vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick was miteinander zu tun haben, aber doch ganz spannend zusammenhängen. Das erste ist Freiheit durch Abhängigkeit, das zweite ist Freiheit durch Hingabe und das dritte ist Freiheit durch Ordnung. Freiheit durch Abhängigkeit, Freiheit durch Hingabe, Freiheit durch Ordnung. Ihr habt das von Jens schon gehört, dieses Zitat von Abraham Lincoln, dass Menschen für Freiheit irgendwie nie eine richtige Definition gefunden haben. Ich stelle noch mal eine steilere These in den Raum. Freiheit gibt es gar nicht. Freiheit gibt es gar nicht. Und zwar diese Art von Freiheit, die wir Menschen uns oft vorstellen. Wir haben von Freiheit ein bestimmtes Bild. Ja? Wir denken an Vögel oder wie auch immer, die irgendwie keine räumliche Einschränkung haben. Wir denken an Freiheit als etwas, das uns alles erlaubt, was wir möchten. Alles erlaubt, was uns irgendwie, wir uns irgendwie vorstellen können, das uns unabhängig macht von jeglicher Bindung an irgendetwas. Und ich denke, diese Freiheit gibt es gar nicht. Und das ist irgendwie klar, wenn wir an Abhängigkeit denken, also an etwas, woran wir hängen und wovon wir nicht loskommen, dann denken wir vielleicht als erstes an sogenannte stoffgebundene Abhängigkeit. Ja, das hat auch was, also das erlebe ich auch in der Apotheke, in meinem Berufsfeld. Also praktisch eine Medikamentenabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit oder Drogen oder sowas. Daran denken wir, wenn wir an Abhängigkeit denken. Aber es geht eigentlich noch viel, viel mehr basic. Wir müssen schlafen. Wenn du nicht schläfst, dann stirbst du irgendwann. Wir müssen essen, wir müssen atmen. Das sind alles irgendwie Dinge, die klar für uns sind. Aber wenn wir gerne frei davon sein möchten, dann würden wir irgendwann sterben. Und diese ganz banalen Dinge machen uns irgendwie klar, wir sind keine völlig unabhängigen Wesen. Wir sind geschaffen als abhängige Wesen. Wenn man dann über diese körperlichen Dinge hinausgeht, dann finden wir auch eine Art Abhängigkeit in unserem Inneren. Und die Bibel benutzt dann eine krasse Aussage und sagt, wir Menschen sind Sklaven. Und zwar nicht nur Menschen irgendwie, wie wir uns das vorstellen, irgendwo in Afrika, die Arbeit leisten müssen und dafür nichts bekommen, sondern jeder Mensch ist irgendwie ein Sklave. Wie meint die Bibel das? Wenn du dauernd Wutausbrüche hast und deine Emotionen nicht kontrollieren kannst, dann ist die Wut das, die deine Reaktionen auf Menschen bestimmt. Wenn du gefangen bist in Pornografie oder in romantischen Denkstrukturen, irgendwie so Bilder, die du ausmalst, dann sind das die Vorstellungen, die deine Beziehungen bestimmen oder die zumindest dein Bild von Beziehungen bestimmen. Wenn du dir ständig Sorgen machst, was Menschen über dich denken, dann kommt der Minderwert in dein Leben und dann ist das, was Menschen über dich urteilen, das, was irgendwie dein Handeln bestimmt. Wenn du dich um dich selbst drehst, um deine Bedürfnisse, dann ist diese Egozentrik das, was dein Reden über Menschen bestimmt. Und diese Dinge, die nehmen uns gefangen und die lassen nicht zu, dass wir uns letztendlich eigentlich wirklich frei entscheiden können, was wir tun, was wir reden, was wir denken. Und wir haben diese Dinge in unserem Leben und wir wünschen uns, wir ziehen uns aus ihnen irgendwie Erfüllung, aber sie lassen uns leer zurück. Spannenderweise ist Abhängigkeit aber gar nicht unbedingt immer was Schlechtes. Das war jetzt alles relativ negativ. Abhängigkeit aber kann aber auch was sehr Gutes sein. Und zwar ist der Schiffbrüchige, ja, der irgendwie bei der Kieler Woche vom Schiff fällt, der ist relativ froh darüber, dass ihm ein Rettungsring zugeworfen wird, an den er sich hängen kann. In diesem Fall ist Abhängigkeit sogar etwas sehr Positives, was ihm das Leben rettet, ja, Liberty. Und so ist Gott auch eigentlich derjenige, der uns geschaffen hat, damit wir uns an ihn hängen, damit wir bei ihm, dem Lebensspender, der uns gemacht hat, echtes Leben finden. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und dort, wo wir Menschen diese Berufung verfehlen, Gott nahe zu sein, Gott ähnlich zu sein in unserem Wesen und in unserem Handeln, das nennt die Bibel Sünde. Wo wir dieses Ziel verfehlen, Gott nahe und Gott ähnlich zu sein, das nennt die Bibel Sünde. Gott hat es schon häufig, auch im Alten Testament schon zu dem Volk Israel immer wieder gesagt, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, im Stillsein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Im Vertrauen, im Stillsein liegt eure Stärke. Das ist das Prinzip, was Gott uns immer wieder zeigt. Ihr könnt euch abhängig machen von mir. Ich bin derjenige, der euch das gibt, was ihr braucht. Aber ihr habt nicht gewollt. Letzte Woche haben wir von Markus gehört, den Start in diese Themenreihe, und es ging um die erste Gemeinde. Wie ist Gemeinde ganz am Anfang vor 2000 Jahren, kurz nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, eigentlich angefangen? Wie hat es angefangen? Und wir haben gehört, dass die ersten Leute, die ersten aus dem jüdischen Volk, die sich dann für Jesus entschieden haben, dass das Menschen waren, die diese Entscheidung frei gemacht hat. Sie haben das erlebt. Sie haben erlebt, was es bedeutet, wenn Jesus sie frei macht. Sie haben die Wahrheit erkannt und die Wahrheit hat sie frei gemacht. Frei von dieser Herrschaft ihrer Schuld. Frei von diesen Dingen, die sie innerlich ins Sklavensein bringen. Sie konnten frei werden, weil Jesus Christus, der schuldlose Sohn Gottes, für meine Schuld vor Gott, für meine Rebellion gegen Gott gestorben ist. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns zu retten. Und diese Wahrheit kann uns frei machen. Aber der Schiffbrüchige kann sich auch entscheiden, nicht nach dem Rettungsring zu greifen. Diese Entscheidung haben diese Menschen persönlich freiwillig getroffen, und das ist auch das, was wir machen müssen. Diese Entscheidung müssen wir selber treffen, die kann nicht deine Patentante für dich bestimmen, die können nicht deine Eltern für dich bestimmen, auch nicht dein Pastor. Das musst du selbst machen. Deswegen wollen wir das fördern, das ist ein Anliegen in der Gemeinde, dass Menschen selber in der Bibel nachlesen, dass Menschen selber forschen, okay, was sagt Gott über mich, was sagt Gott über ihn, was sagt Gott über Schuld und über Errettung. Dass sie persönlich nachforschen können, was hat es mit meinem Leben zu tun. Und dass sie frei werden können durch Abhängigkeit an Jesus. Was hat diese Abhängigkeit an Jesus für Folgen? Der nächste Punkt, Freiheit durch Hingabe, das ist ganz spannend. Paulus, ein damaliger VIP, könnte man sagen, ja, der war ein religiös sehr angesehener Mann, der hat viel studiert, ja, der war schlau, der hat viel gemacht für Gott, hat sich reingehängt mit seiner ganzen Zeit, mit seiner ganzen Kraft. Und dieser Paulus, der hat Jesus kennengelernt. Und seine Reaktion auf diese Abhängigkeit, die er gefunden hat, auf diese Freiheit, die er gefunden hat, war, dass er gesagt hat, mein altes Leben ist wie Dreck im Vergleich zu dem, was ich gefunden habe. Mein altes Leben ist wie Dreck. Ich bin bereit, das wegzuschmeißen, darauf rumzutreten, weil ich dieses neue Leben gefunden habe. Und das ist ganz spannend. Was bringt so einen Mann, der so viel hatte, der alles hatte, der Ansehen hatte, der Erfolg hatte, der irgendwie das Gefühl hat, ich bin gut vor Gott, was bringt ihn dazu zu sagen, das war alles Mist? Er hat diese Freiheit in Jesus gefunden. Und er hat Jesus als seinen Herrn, als den Regisseur seines Lebens angenommen. Dieser Glaube, der bei Paulus zur Hingabe seines Lebens an Gott führte, der führt auch in Gemeinde zu Hingabe. Und die Folge ist auch für uns als Gemeinde, dass wir sagen, Jesus ist auch der Regisseur von Gemeinde, weil er Gemeinde gegründet hat. Deswegen weiß er auch, was für Gemeinde gut ist. Ist eine logische Sache. Wenn ich ein Auto baue, dann weiß ich auch, wie das funktioniert. Und so ist es auch mit Gott. Er hat sich Gemeinde ausgedacht und deswegen fragen wir ihn, wie Gemeinde funktioniert. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sogenannte Freikirchen entstanden sind, weil Christen sich gesagt haben, okay, wir wollen selber verantwortlich sein für die Finanzierung von dem, was wir brauchen. Wir wollen uns nicht irgendwie abhängig machen vom Staat und wir wollen frei sein davon. Deswegen sind Freikirchen entstanden, die irgendwie nicht durch Kirchensteuern finanziert werden, sondern die sich nur durch Spenden finanzieren, durch freiwillige Spenden. Die Bibel kennt auch überhaupt keinen festen Geldsatz, den man gibt. Wenn du dich fragst, okay, mit Geld, was soll ich denn überhaupt geben? Und du schaust in die Bibel, im Neuen Testament, da findest du einfach nichts. Was man findet, ist im Alten Testament beim Volk Israel den 10. Teil des Einkommens, was Gott den Israeliten als so Richtlinie gegeben hat, als auch als Anweisung gegeben hat. Und das hat sich irgendwie als praktisch erwiesen. Aber im Neuen Testament finden wir keine Anweisung über Geld. Was wir finden, ist dieser Vers von Paulus im 2. Korintherbrief: Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das ist das Prinzip, was wir im Neuen Testament über Geld finden. Es geht Gott nicht darum, dass wir mit totalem Widerstreben und eigentlich überhaupt mit einer Null-Bock-Einstellung irgendwie ein bisschen was von unserem Geld geben, sondern es geht Gott darum, dass wir fröhlich geben. Warum? Weil Hingabe sich nicht nur auf mein Geld auswirkt. Wir haben immer das im Kopf, okay, Hingabe an Jesus bedeutet vielleicht, dass ich mein Geld hingebe. Aber Hingabe geht viel weiter. Hingabe fragt danach: Vater, wie kann ich dir meinen Besitz zur Verfügung stellen? Wie kann ich das benutzen, um dich groß zu machen? Und wenn wir anfangen, diese Frage zu stellen, dann ändert sich total unsere Perspektive. Dann frage ich danach: Gott, wie kann ich dir meine Zeit zur Verfügung stellen? Wie kann ich dir meine Worte zur Verfügung stellen? Letztendlich ist das, was wir haben, ja alles auch uns zur Verwaltung gegeben. Dafür können wir ja nichts. Ja? Ich kann nichts dafür, dass ich eine Lunge habe. Vielleicht kann das einer von euch sagen, aber ich kann nichts dafür. Die Frage ist, wie kann ich das, was Gott mir gegeben hat, gut verwalten, weil er auch irgendwann Rechenschaft dafür fordern wird. Diese Hingabe ist Reaktion auf die Freiheit, die ich in Jesus habe. Wie wird jetzt Hingabe zu Freiheit? Ein Vers später, als den wir gerade gelesen haben, sagt Paulus dann, dass Gott die Macht hat, euch, also die, die an ihn glauben, mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also ein völlig verrücktes Prinzip. Gott stellt uns das zur Verfügung, was wir ihm zur Verfügung stellen. Gott stellt uns das zur Verfügung, was wir ihm zur Verfügung stellen. Und was ist die Folge, wenn wir das tun? Wenn wir ihm das geben, was er uns zur Verfügung stellt, dann hängen wir unser Herz nicht an den Dingen, die wir weggeben, sondern dann hängen wir unser Herz an das, in das wir investieren. Dann drehen wir uns nicht um unseren Mangel oder das, was wir gerne hätten, sondern wir drehen uns um das, in das wir investieren. Und Jesus selbst sagt: Sammelt euch Schätze im Himmel. Investiert in das, was einmal kommen wird. Investiert in das, was auch bleibt, in die Ewigkeit. Das, wo kein Rost irgendwie euer Geld zerfressen wird oder wo keine Diebe euch das wegnehmen können. Wenn ich das, was Gott mir zur Verfügung stelle, ihm hingebe, dann hänge ich mein Herz nicht mehr an das, was ich weggebe, sondern an das, was mich im Himmel erwartet, an den, der mich im Himmel erwartet. Und du musst nicht besonders reich sein, wenn wir dieses Prinzip leben wollen. Du musst nicht besonders viel Geld haben, was du weggeben kannst. Ja? Wenn du Student bist, so wie ich bis vor einem halben Jahr noch war, ja, dann kannst du danach fragen: Gott, wie kann ich dir meine mehr oder weniger komfortable Studentenwohnung zur Verfügung stellen? Wie kann ich vielleicht gastfreundlich sein und Menschen einladen? Wie kann ich dir mein Auto oder mein Fahrrad zur Verfügung stellen und damit Menschen dienen? Wenn ich bereit bin zu sagen, Jesus hat mich frei gemacht und ich möchte mich ihm hingeben, dann erzeugt es Kreativität. Die Herausforderung ist nur, dass wir diese Perspektive behalten, dass sich das lohnt, Dinge für Jesus hinzugeben. Und das biblische Prinzip im Neuen Testament für alle Art von Investitionen in Gottes Reich, das finden wir sehr kurz und knapp bei Jim Elliot. Und ich habe mal eine Übertragung, die ich mal gelesen habe, die das so ein bisschen anders formuliert, wie er das gesagt hat. Er hat gesagt, im groben Sinne, es ist nicht dumm, das wegzugeben, was du nicht behalten kannst, um dafür das zu bekommen, was du nicht verlieren kannst. Es ist nicht dumm, das wegzugeben, was du nicht behalten kannst, um dafür das zu bekommen, was du nicht verlieren kannst. Und der Jim Elliot, der hat es gelebt. Der ist mit 28 gestorben, weil er umgebracht wurde von Indianern, denen er das Evangelium bringen wollte. Und wir müssen nicht erst zu Indianern gehen, um ihnen das Evangelium zu bringen, können wir gerne, aber dieses Prinzip von Hingabe fängt viel früher an und es gilt immer, es ist nicht dumm, das wegzugeben, was du nicht behalten kannst, um dafür das zu bekommen, was du nicht verlieren kannst. Dritter Punkt, Freiheit durch Ordnung. Wenn Menschen Jesus ihr Leben hingeben, dann sorgt es auch dafür, dass wir Gott die Erlaubnis geben, ordne du mein Leben so, wie du das möchtest. Und Ordnung ist eigentlich was Cooles. Ja, als Kind ist es immer ein bisschen blöd, weil Ordnung ist anstrengend. Wenn ich mein Zimmer aufräume und meine Mutter guckt sowieso unter den Teppich, dann ist das schon mal keine Möglichkeit mehr. Dann muss ich mich auch anstrengen. Aber grundsätzlich ist Ordnung super gut. Ja, wenn der Kampfmittelräumdienst vor meiner Tür steht, weil ich mein Essen in der Küche habe immer stehen lassen und es ist angeschimmelt, dann ist das irgendwie nicht cool. Ja, dann kann ich nicht vernünftig kochen, dann ist es auch noch nicht so ganz gesund. Wenn ich meinen Schreibtisch zumülle, dann kann ich nicht arbeiten. Ordnung ist wichtig. Und das gilt nicht nur für irgendwie unser Zimmer, sondern es gilt auch für Beziehungen. Gott gibt Ordnung in unsere Beziehungen. Und irgendwie ein Beispiel, dass das schon ein Prinzip ist, was sich durchaus auch durchträgt, auch bei Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Welt aus Gottes Perspektive sehen, finden wir zum Beispiel bei der Soziologin Eva Illus, die geschrieben hat in einem Artikel über Sexualverhalten und wie es irgendwie ja, durch die modernen Dating-Apps oder Dating-Tools beeinflusst wird. Und sie schreibt im Prinzip, dass körperliche Intimität besonders da viel zu finden ist, wo es sich um stabile Beziehungen handelt. Und sie sagt auch, dass das weniger wird. Und das ist spannend zu sehen, dass selbst Menschen, die irgendwie nicht diese Perspektive haben, dass sie merken, okay, in stabilen Strukturen, in gut geordneten Strukturen, da haben Menschen irgendwie besonders viel Freude aneinander. Und Gott hat Beziehungen und hat Ehe nicht ohne Grund gegeben. Er hat es nicht ohne Grund als Schutzrahmen gegeben für Sexualität, aber auch für Kinder, dass sie aufwachsen können in einem gesunden, in einem stabilen Rahmen. Er weiß, dass Ordnung in Beziehungen lebensnotwendig für uns ist. Und das gilt genauso, wie es irgendwie in Ehe gilt, gilt es auch für Gemeinde. Und Jesus sagt einmal selbst zu seinen Nachfolgern, er sagt zu ihnen, einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder. Also er sagt, Leute, es geht nicht darum, dass ihr irgendwie einen Klerus habt, Menschen, die besonders wichtig sind, sondern ihr seid alle Brüder. Ihr seid alle gleich viel wert, die ihr mir nachfolgt. Da gibt es keinen, der alles weiß und da gibt es keinen, der immer nur konsumiert, sondern ihr seid alle Brüder voreinander und einer ist euer Meister. Und trotzdem gibt Gott eine Struktur in Gemeinde. Und das macht er in der Bibel auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich setzt er Leiter ein in Gemeinde, die praktisch der Gemeinde dienen. Das ist dann wie ein Hirte, der seiner Herde dient. Und ein Hirte, der beschützt seine Herde, der kümmert sich um sie. Der macht es aus Hingabe zu Gott, gibt er sich auch für Gemeinde hin. Und das ist das Prinzip, was Gott über Gemeindeleiter in der Bibel gibt. Ich habe euch einen Vers mitgebracht aus dem Petrusbrief, wo Petrus an die Gemeindeleiter schreibt, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Dieselbe Hingabe, die Jesus für seine Gemeinde gezeigt hat, sollen auch die Verantwortlichen für die Gemeinde zeigen. Und das sind in unserem Fall Markus, Andi und Frank, die viel Zeit, die viel Kraft und die viel Geduldsfaden investieren in Gemeinde, um das so zu leben, wie Gott es möchte. Ordnung hat immer dann auch eine zweite Seite der Medaille. Das bedeutet dann eben, dass wir als Gemeinde dann praktisch uns auch den Leitern unterordnen, in dem, was sie was sie entscheiden. Und Paulus schreibt dann an Timotheus an einer anderen Stelle, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Als Gemeinde haben wir die Aufgabe, uns den Leitern unterzuordnen und ihnen auch die Ehre zu geben für die Aufgabe, die sie haben, die ihnen vor Gott zusteht. Und das ist gar nicht so einfach. Ich kenne das auch, wenn man andere Meinung hat über Entscheidungen als andere Menschen, dann ist es immer schwer zu sagen, ich halte mich zurück und halte eher meinen Mund, als dass ich da rumpöbel. Und vielleicht kennst du das auch, dass es eine Herausforderung ist. Aber wir haben diese Aufgabe. Und da ist die Frage, wie redest du über die Leiter, die Gott in der Gemeinde eingesetzt hat? Wie redest du über Verantwortliche, wenn sie Entscheidungen treffen, die irgendwie nicht so mit deinen Vorstellungen d'accord gehen? Redest du hinter ihrem Rücken oder kommst du persönlich auf sie zu und gibst ihnen Feedback? Ehrst du sie vor anderen Menschen in der Gemeinde? Wer mehr über dieses Prinzip von biblischer Leiterschaft hören möchte, der ist gerne eingeladen zur nächsten Predigtreihe, die wird um biblische Leiterschaft gehen. Da werden wir dann noch mehr darüber hören, was es bedeutet im Einzelnen, wie Gott sich das mit der Leiterschaft vorgestellt hat. Was Gott aber auch über Leiter sagt, ist der zweite Vers, den ich auf die Folie gemacht habe, wo es um Fehlverhalten geht. Und Gott sagt auch, weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage. Also Paulus erwartet auch irgendwie, dass es Fehlverhalten geben wird, aber auch dort gibt es eine Ordnung, wie das funktionieren soll. Nämlich, dass Leiter keine politische Immunität haben, also dass sie niemand irgendwas kann, wie manche Präsidenten in Staaten, sondern dass er eine Hürde gibt, zu sagen, okay, es muss schon ein bisschen was passieren, damit die Leiter auch nicht unnötig oder durch Neider oder sowas irgendwie angegriffen werden. Und damit diese Ordnung, die Gott in Gemeinde gegeben hat, nicht einfach so zerstört wird. Und er sagt, zwei oder drei Zeugen sollen Dinge bestätigen und dann können wir darüber reden und dann müssen Menschen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist total cool, dass Gott dieses Prinzip gibt, dass er eine Ordnung gibt, um zu verhindern, dass Dinge zerstört werden. Dass wir Menschen irgendwie, dass Beziehungen zerstört werden. Und allgemein das Bild, was über Ordnung, was Gott gibt, ist dieses Bild von einem Schutzzaun. Der ist nicht dazu da, um uns unnötig zu beschränken, sondern um uns davor zu beschützen, in die Schlucht zu fallen. Und so ist es auch mit Leiterschaft. Gott gibt Ordnung in der Gemeinde, die dazu da sind, um Gemeinde zu beschützen. Und das ist egal, über welche Ordnung du in deinem Leben nachdenkst, wo du in der Bibel liest, okay, das verstehe ich nicht, das ist irgendwie merkwürdig, das so zu leben. Frag nach, was Gott mit dieser Ordnung beabsichtigt, warum das ein Schutzzaun ist für dich. Egal, ob es um Beziehungen geht oder um Prioritäten, Gott gibt uns Schutzzäune, die uns bewahren vor Zerstörung. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir zusammen singen können. Die Musiker und Sänger können auch schon nach vorne kommen. Und wir wollen in dieser Zeit diesen Wunsch auch ausdrücken, dass wir Gott die Bereiche in unserem Leben, wo wir Dinge nicht verstehen, wo wir Ordnung nicht verstehen, wo es uns schwerfällt, es umzusetzen, dass wir das für Gott offenlegen. Dass wir dem, der uns die Freiheit geschenkt hat, dass wir dem unser Leben zur Verfügung stellen wollen und dass er Ordnung in unsere Lebensbereiche bringen darf. Und als letztes möchte ich dich nochmal herausfordern, dass du die befreiende Wahrheit der Botschaft vom Kreuz, vom Evangelium, dass du das annimmst, dass du das untersuchst, ob das wirklich relevant ist für dein Leben. Dass du das selbst entdeckst, freiwillig entdeckst, dass du dich infolgedessen in die Ewigkeit investierst und dass du bereit bist, in Gottes guten Ordnungen zu leben.